Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Als für Dieter Koslik vor knapp 2 Jahren zum letzten Mal der Vorhang als Direktor der Berliner Filmfestspiele fiel, da war das keine Überraschung. Das war natürlich vorher irgendwann klar. Aber dass nur rund ein Jahr später die Kinos weltweit würden schließen müssen und die Branche in ihre größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg geraten sollte, das konnte auch er damals natürlich noch nicht ahnen. Es spielt aber trotzdem eine Rolle in Dieter Kosliks heute erscheinendem Buch Immer auf dem Teppich bleiben von magischen Momenten und der Zukunft des Kinos. Schönen guten Morgen, Herr Koslik.
Ja, guten Morgen, Herr Kassel.
Das ist hier Zufall, dass wir heute miteinander sprechen, nachdem gestern bekannt gegeben wurde, wer bei der Berlinale in diesem Jahr in der Jury sitzt, wie die Aufteilung zwischen Online-Fachveranstaltung im März und Publikumsfestival im Juni aussehen wird. Und das geht Sie ja jetzt auch alles nichts mehr an. Aber mal ganz ehrlich, wie sehr vermissen Sie die Berlinale?
Naja, aber als ich das gelesen habe heute Morgen, habe ich sie natürlich vermisst, denn es ist quasi das Buch zur Jury, weil das sind ja 5 Goldene Bär-Gewinner, die jetzt in der Jury drin sind. Und das sind natürlich alles Geschichten, die ich engstens miterlebt habe. Ich vermisse sie im Februar, sage ich mal. Aber ansonsten lässt der Schmerz dann langsam auch wieder nach, weil das ist ja jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Aber es ist natürlich in einer dramatischen Situation. Also ich vermisse sie jetzt gerade im Moment, wenn ich das wieder lese. Meine alten Freunde kommen nach Berlin. Aber ansonsten, ja, es ist alles gut.
Aber interessant ist doch, es gab ja immer wieder mal so nicht ganz ernst gemeint Aufforderungen, mach das doch nicht im Februar, da ist so kalt in Deutschland. Clint Eastwood, Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, hat unter anderem diesen Grund Winter in Deutschland genannt, warum er jahrelang nicht kommen wollte. Am Ende ist er ja gekommen. Wenn jetzt das erste Mal der Publikumsteil im Hochsommer stattfindet, sind Sie neidisch oder sagen Sie, nee, Berlinale und 30 Grad, das passt nicht?
Nee, doch, da bin ich, also da denke ich schon mit Freude dran, weil so war ja die Berlinale. Das haben ja die meisten Leute haben das ja vergessen, dass die Berlinale mal im Sommer war. Und die wurde nur verlegt, weil man keine Weltpremieren bekam, weil dann Cannes war. Und Cannes hat die natürlich abgefischt. Und deshalb hat man sich vor Cannes gesetzt, damit man endlich Weltpremieren haben kann auf dem roten Teppich mit den Stars. Also das hat den ganz realen Grund. Wenn man das nun ablöst und macht es im Sommer, dann geht es ja auch, wenn die da über den Teppich laufen, mal sehen. Also es ist ein Experiment. Ich drücke die Daumen.
Lustig ist ja, Sie erzählen von Clint Eastwood, der quasi aufgrund einer kleinen Verwechslung am Ende zugesagt hat. Sie erzählen natürlich ein paar andere Geschichten in Ihrem Buch, in dem es nicht nur um die Filmfestspiele geht, das muss man dazu sagen. Aber ich habe wirklich mit Kollegen gesprochen, die wirkliche Cineasten sind, die Einzelheiten über Filme wissen, von denen ich nicht mal weiß, dass es diese Filme mal gab. Selbst die haben gesagt, oh, ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, der plaudert da mehr aus dem Nähkasten. Ist das, wie Sie es selber nennen, Ihre schwäbische Diskretion? Sind Sie dazu lebenslanger Schweigepflicht verpflichtet?
Nein, aber ich wollte auf keinen Fall irgendwelche voyeuristischen Geschichten da machen, hinter den Vorhang gucken oder auch die Persönlichkeitsrechte von Leuten, mit denen ich ja auch eng da zusammengearbeitet habe. Ich habe das schon so geschrieben, dass ich nicht jetzt mit 50 Anwälten hier rumreden muss, ob das nun richtig oder falsch ist. Das wollte ich nicht. Das war nicht das Buch. Es ist auch nicht das Buch für Filmjournalisten übrigens. Es ist ein Buch fürs Publikum. Und denen wollte ich zeigen, wie das ein bisschen im Hintergrund abläuft, welche Geschichten man da erlebt hat. Und das sollte ja eine Autobiografie werden. Das sind jetzt quasi 3 verschiedene Bücher ineinander gewoben. Ich kann mir vorstellen, dass man da ein bisschen mehr erwartet hätte. Aber wissen Sie was, das macht man einfach nicht dazu. Ich bin jetzt nicht ein Buchschreiber, ich bin kein Enthüllungsjournalist. Das wollte ich auch nie machen. Ich wollte meine Geschichten schreiben und habe sie geschrieben. Und die sind zum Teil jedenfalls immer noch komisch.
Die sind hochkomisch. Teilweise geht es um Steuerrecht, mehr verrate ich nicht. Und es geht um einen Koffer voller Sonnenbrillen. Und wir sagen jetzt mal nicht, wem die gehörten. Das soll man nachlesen.
Nein. Aber alle kennen diesen Mann.
Ja, das kann man sagen. Also Unbekannte gibt es nur am Rande in Ihrem Buch. Was ich aber noch ein bisschen, und dann hören wir auf mit Berlinale, als mir klar wurde, die Koslik-Ära ist vorbei, das war, als Ihre beiden Nachfolger gesagt haben, wir schaffen das kulinarische Kino ab. Es geht aber mir nicht nur darum, Sie waren für mich ein Mann, ich fand das irgendwann normal, dann fiel mir auf, so normal ist es nicht, der unter anderem ganz stark immer stand und ich glaube heute noch steht für die Verbindung aus Kino und Kulinarik.
Ja, das war nicht nur mein Steckenpferd, sondern das hatte ich durchaus auch politisch gesehen. Für mich war Essen immer politisch. Ich schreibe eine ganz kleine Szene in diesem Buch, wo ich sage, ich komme aus kleinen Verhältnissen, wir waren arm und Essen hat auch unsere Schicht definiert. Und das war mir klar, dass ich immer diesen Zusammenhang sehen wollte, wie ich aufgewachsen bin und wie ich später, also aufgewachsen bin, meine Mutter hat gekocht und später bin ich mit dem berühmten Esskritiker Wolfram Siebeck durch 3-Sterne-Restaurants in München gezogen. Und das gibt einen großen Unterschied, den man nicht nur beim Essen merkt, sondern auch bei der Schicht, in der man sich drin befindet. Also für mich war das politisch. Aber auf der anderen Seite hat sich heute das Bewusstsein der Menschen wirklich entwickelt, dass Lebensmittel auch Überlebensmittel sind und dass man wirklich drüber nachdenken muss, über die Landwirtschaft, über die Massentierhaltung, über das ganze System, in dem wir uns befinden. Und das war eigentlich das kulinarische Kino, dass man auch noch dabei gut gegessen hat, ist ja selbstverständlich. Und in Frankreich, Spanien und Italien gehören Kino und Kulinarik, also Kino und Essen, immer zusammen. Das war aber nur bei uns ein bisschen kränklich.
Und bei diesem Thema sind Filme, die sich mit auch Umweltfragen im Zusammenhang mit Ernährung beschäftigen, gibt es natürlich schon länger und immer mehr, Gott sei Dank. Aber Sie widmen in Ihrem Buch ja auch ein ganzes, recht umfangreiches Kapitel dem Green Cinema, also wirklich dem grünen Kino. Es gibt noch ein paar andere Begriffe dafür. Wie grün ist denn gerade auch die Filmproduktion in Hollywood, aber auch in Europa inzwischen?
Ja, das ist interessant. Es gibt also schon längere Zeit, sowohl in Hollywood als auch in Deutschland seit einigen Jahren Ansätze des Kinos, sowohl die Filmproduktion als auch das Kino selbst, den physischen Raum, als auch das ganze System grüner zu machen. Und gerade vor 2 Wochen ist ja die Novellierung des neuen Filmförderungsgesetzes verabschiedet worden im Bundeskabinett. Und ab 2022 muss die Filmproduktion grüner werden. Sie ist nicht, also es gibt viele Ansätze, so ein Meisterregisseur wie Herr Cameron, also Avatar oder Titanic, der dreht in der Zwischenzeit komplett klimaneutral. Also das ist alles heute schon möglich. Es ist aber ein langer Prozess gewesen, dahin zu kommen. Die erste Debatte in Deutschland bei uns gab es 2013. Es ist noch nicht so grün, wie es sein kann, aber es ist grüner, als man denkt.
Zum Schluss eine Frage, über die wir 3 Stunden reden könnten. Wir haben weniger als eine Minute noch, aber Sie machen sich natürlich auch Gedanken über die Zukunft des Kinos in angesichts von Streamingdiensten auf der einen Seite und Corona auf der anderen. Wirtschaftlich wird es nicht verhinderbar sein, dass ein paar Lichtspielhäuser auch schließen, so traurig das ist. Das zeichnet sich ja schon ab, aber glauben Sie, dass bis auf ein paar merkwürdige Nostalgiker irgendwann keiner mehr ins Kino geht?
Nein, das glaube ich nicht. Das Kino wird relativ schnell ein großes Comeback haben, denn eins ist doch den Leuten aufgefallen während dieser Krise, während dieser riesigen Pandemie, dass die Kultur fehlt, dass das Kino fehlt. Und ich glaube, das ist uns allen noch nie so aufgefallen wie in diesen Zeiten, wo wir das nicht haben. Also alle warten da drauf und auch ich freue mich drauf, nicht nur jetzt Kino, sondern Musik in die Museen wieder zu gehen. Also wie wichtig Kultur ist, das hat uns wirklich die Zeit gezeigt, wo es uns nicht möglich war, kulturelle Ereignisse zu besuchen. Von daher bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass es dem Kino bald wieder besser gehen wird.
Dieter Koslik im Deutschlandfunk Kultur. Sein Buch Immer auf dem Teppich bleiben erscheint im Verlag Hoffmann und Campe. Herr Koslik, vielen Dank und alles Gute für Ihre Zukunft.
Ja, ich danke Ihnen. Guten Morgen.